Hallo ihr Lieben, willkommen zum Marktupdate Live. Bullische US-Daten, das ist die Frage. Treibstoff für weitere Kurszuwächse. Gestern sah es ja mal endlich wieder ganz konstruktiv aus, kann man sagen. Bitcoin hat sich infolge der geringeren als erwarteten Verbraucherpreise zwischenzeitlich auf ein neues Monatshoch vorgearbeitet. In der Spitze stiegen wir roundabout bis an die 50-Tage-Linie, 65.200 US-Dollar ungefähr. Und vor allen Dingen für mich positiv die Nummer 2, Ethereum, folgte Bitcoin genau und erreichte in der Spitze den Bereich um 1.900 US-Dollar. Zuletzt hatte Ethereum ja tatsächlich Bitcoin so ein bisschen outperformed. Ja, aber Anleger fragen sich, wie viel weiteres Anspielpotenzial besteht für den Kryptomarkt und hat die ja, jüngste Kursrallye, kann man mal so sagen, womöglich den lang ersehnten bullischen Ausbruch aus der sechswöchigen Seitwärtsphase vor sich. Dass der Kryptosektor, das habt ihr, glaube ich, alle gesehen, sich zunehmend resilient gegen anhaltend, ich sag mal, negative News aus dem Nahen Osten zum Beispiel zeigt, wird von einigen Marktteilnehmern, wenn man so ein bisschen querliest, als Vorbote für eine größere Erholungsbewegung interpretiert. Doch was sagen uns im Endeffekt die Daten vom Spot- und Future-Markt? Bestätigen diese die Anlegerhoffnung auf einen ja, Befreiungsschlag und weiter steigende Kurse? Wir wissen, der Juli ist tendenziell eher bullisch. Insofern lasst uns da gleich mal reinschauen und damit nochmal herzlich willkommen zum BTC Echo Markt Update Live. Wer mich nicht kennt, ich bin Stefan Lübeck, Redakteur und Marktexperte bei BTC Echo. Und ja, Kryptomarkt habe ich schon angesprochen, eingangs in den letzten 24 Stunden bullisch, kann man sagen. Die Mehrheit der Top 10 Altcoins weist einen Kursanstieg zwischen 3 und 5% im Tagesvergleich auf. Ist durchaus okay in der aktuellen Marktsituation, kann man sagen. Auch die Spot-ETFs von Bitcoin und Ethereum zeigten mit 181 respektive 58 Millionen US-Dollar frische Inflows am gestrigen Tag. Doch reicht das aus, um eine Trendbewegung gen Norden fortzusetzen? Wir schauen im Hauptteil gleich auf die aktuelle Situation am Future-Markt vor allen Dingen auch und wie viel Kurspotenzial Bitcoin und Co. im Endeffekt haben könnte. Zunächst aber wie immer ein kurzer Blick auf den Altcoin-Sektor. Ihr kennt es, die Krypto-Bubbles. Und auch dort sieht es eigentlich recht freundlich aus. Ich blende jetzt mal diese Beat und ein, zwei andere Token aus. Aber wir sehen, die insbesondere der DeFi-Sektor performt. Aave zum Glück, Canton kriegt scheinbar auch gerade so ein bisschen die Kurve. Ihr seht es aber schon, INA, Lit, Maker, Pith, also alles eher DeFi-mäßig unterwegs, was gerade performt. Das gefällt mir durchaus. Und auch wenn ich jetzt auf die letzten 24 Stunden gucke. Interessanterweise bei Pump gab es einen riesigen Unlock. Der Unlock wurde aber scheinbar vorher schon eingepreist. Und jetzt geht es auf einmal gen Norden, weil scheinbar hat der Unlock nicht dazu geführt, dass die Leute, die jetzt ihre Coins bekommen haben, teilweise auch die Developer, nicht gesagt haben, oh Gott, ich verkaufe jetzt gleich mal. Insofern der Verkaufsdruck da blieb aus. Und was ist, eine Gegenbewegung setzt ein. Zcash weiterhin positiv. Ich werde nachher auch eine Kursanalyse zu Zcash mal wieder schreiben, obwohl ich mit dem Coin nicht so richtig warm werde, sage ich mal. Dann haben sie einen Hack, dann war der Hack wohl doch nicht, dann hin und her, dann ist es wieder das sozusagen das Narrativ des Bitcoin 2.0, also das Privacy-Bitcoin-Narrativ, was jetzt aktuell wieder zu greifen scheint. Insofern widme ich dem nachher mal eine Bitcoin-Analyse, die ihr dann logischerweise lesen könnt, wenn ihr ein BTC Echo Plus-Abo habt. Bevor wir aber wie immer ins Hauptthema einsteigen, noch die Erinnerung, wenn ihr irgendwelche Charts, ne, immer die, die als erstes posten, haben auch den größten Vorteil, dass ich mir die Coins dann angucke. Insofern haut die gerne in den Chat rein, wenn ihr irgendwas analysiert haben wollt. Ich werde dann am Ende des Streams mal direkt darauf eingehen und gucken, dass ich da noch vier, fünf Coins von euch auch durchaus analysiert bekomme.
Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden.
Jetzt aber mal direkt weiter. Ethereum. Ihr kennt alle den Fear and Greed für Bitcoin. Der steht tatsächlich weiterhin im extrem viel Bereich, was ich vorhin geguckt habe, steht bei 25. Interessanterweise Ethereum, und das zeigt die relative Outperformance hier nochmal, bewegen wir uns mittlerweile im neutralen Bereich von 46. Das heißt, Ethereum hat sich stärker erholt als Bitcoin. Und das ist durchaus mal positiv zu sehen. Wie er wusste, in der Vorwoche hatte ich schon angesprochen, Ethereum schafft es, wo jetzt gerade über die 50-Tage-Linie bereits auszubrechen. Da sind wir jetzt, eine ganzen, sozusagen ein Eckchen nördlich. Und bei Bitcoin sind wir gestern in der Spitze oder heute Nacht in der Spitze genau einmal an die 50-Tage-Linie rangelaufen. Da erstmal abgeprallt. Das zeigt diese relative Underperformance. Wir gucken deswegen auch später gleich nochmal auf den Ethereum-Bitcoin-Chart. Der zeigt ja immer so ein bisschen, wie könnte es mit Ethereum weitergehen. Kann er weiter Bitcoin outperformen und dementsprechend auch im US-Dollar-Kurs weiter gen Norden quasi zulegen. Insofern weiter zu Ethereum, und zwar, das war gestern relativ interessant, das Ether Taker Buy Volume. Kurz nach der Veröffentlichung, als die Verbraucherpreise rauskamen in den USA, die ja dann doch ganz ordentlich unter den Erwartungen lagen, das heißt, die Inflation ist im verhältnismäßig zurückgegangen. Tatsächlich auf Monatsbasis hatte ich gestern mit Johannes schon kurz im Nebensatz erwähnt, das erste Mal wieder deflationäre Tendenzen, minus 0,4%. Insofern, das hatten wir einige Jahre nicht. Insofern mal vielleicht eine positive Entwicklung, die man da sehen kann. Liegt womöglich auch daran, dass die USA selber die Pumpen angeworfen hat und Öl produziert wie noch nie zuvor. Insofern probiert, den Ölpreis zu drücken. Fallender Ölpreis sorgt logischerweise dafür, dass dann insgesamt die Inflation etwas zumindest mal nicht weiter gen Norden schnellt. Ja, und kurz nach dieser Veröffentlichung flossen auf Binance tatsächlich 1,2 Milliarden US-Dollar an Taker-Kaufvolumen in den Markt, wodurch dann logischerweise der Ethereum-Kurs, habt ihr gestern Nachmittag gesehen, kräftig nach oben getrieben wurde. Und dies ist dahingehend eigentlich relevant, da das Taker-Volume das Handelsvolumen bezeichnet, welches durch Market Orders entsteht. Also Orders, die sofort gegen bereits im Orderbuch liegende Limit Orders ausgeführt werden. Also Leute drücken einfach den Kaufknopf, auf Deutsch gesagt, weil sie sagen, oh Gott, ich will jetzt hier bei der Rallye dabei sein. Das haben wohl einige gleichzeitig gemacht, insofern 1,2 Milliarden Handelsvolumen. Und damit nimmt man aber auch wenn man Taker-Buy macht, auch immer womöglich höhere Kurse in Kauf, weil man oftmals halt nicht genau den Kurs erwischt, den man im Endeffekt sozusagen sieht in dem Moment, sondern wenn das viele gleichzeitig machen, springt der Kurs dann immer höher. Das entspricht aber, kann man mal sagen, erhöhtem Kaufdruck. Und damit hieften die Ethereum dann im Endeffekt auch über die Resist-Zone bei 1825 US-Dollar. Auf den Chart gucken wir nachher, genau. Ein erstes positives Indiz. Die Käufer sind also, kann man sagen, noch am Start. Wenn auch weiterhin, und das so ein bisschen eingrenzend, wenn man mal in den Tagesverlauf guckt, unter insgesamt weiterhin unterdurchschnittlichem Handelsvolumen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, ne? Das dürfen wir nicht ausblenden. Wenn ich einfach mal auf die Handelsvolumina in 2026 gucke, sind wir noch bei weitem nicht wieder da, wo wir zwischenzeitlich schon mal waren, ganz zu schweigen vom Handelsvolumen in 2025, rund um die All-Time-Highs im Oktober. Insofern ein vorsichtiges Signal. Es sind zumindest mal noch Käufer am Start, die auch womöglich dann positive News auch unmittelbar umsetzen und auch Käufe tätigen. Und wenn man, ja, bevor wir jetzt allerdings vielleicht in FOMO verfallen, zeigt ein Blick auf die Kohorten bei Bitcoin wiederum, dass die Bitcoin-Akkumulation, die wir ja auch gesehen haben in den letzten Tagen, Wochen, sozusagen diese Bodenbildung, insbesondere seit Anfang Juli ging es da ja ganz, ganz nett, kann man mal sagen, gen Norden, nach Monaten vor allen Dingen der Distribution wieder an Dynamik gewinnen. Und dann sieht man hier die Kohorten. Es jedoch primär, und das ist so ein bisschen Vorsicht vielleicht auch, kleinere und mittelgroße Wallets sind, die die Käufer bislang antreiben. Immerhin scheint die Akkumulation inzwischen in den meisten Investorengruppen insgesamt zuzunehmen. Denn wenn wir hier gucken, wie es hier aussieht, im Mai noch im Endeffekt durch die Bank rot, da wollte keiner, da wollten weder die Kleinen noch die Großen, alle haben mehr oder weniger verkauft. Und dann haben wir hier schon auch in diese Phase, obwohl Bitcoin noch ein tieferes Tief einmal gemacht hat, sahen wir insgesamt, dass zumindest wieder leicht akkumuliert wurde, auch seitens der größeren Wallets. Insofern, ne, wenn man jetzt diesen Vergleich im Grunde genommen eigentlich März bis Ende Mai, Anfang Juni vergleicht, da waren eigentlich durch die Bank alle, oh Gott, nee, bloß raub weg damit. Und keiner wollte kaufen. Und jetzt dreht sich das Blatt gerade so wieder so ein bisschen um, kann man sagen. Laut Glassnode markierte eine derart breit angelegte Akkumulation, also hier unten, im Endeffekt in der Vergangenheit häufig die frühe Phase einer langfristigen Markterholung. Das sagt zumindest Glassnode zu dem Chart. Ja, und ihr wisst es, ich habe darüber die letzten Wochen gesprochen, es war immer primär das Future-Volumen. Spot war faktisch nicht wirklich da. Jetzt sehen wir im Endeffekt wieder erste Sicherheit oder erstes Zurückkommen, vielleicht auch in den Markt, auch teilweise, weil wir wissen, AI hat ein bisschen gelitten. Manche haben vielleicht das Geld aus dem Sektor wieder rüber geswitcht, hatten im Grunde genommen diese Rallye bei den KI-Aktien gemacht und im Endeffekt jetzt gesagt, okay, warte mal, es gibt ja auch noch diese Blockchain-Unternehmen, es gibt auch noch Krypto, lass uns mal das Geld wieder ein bisschen zurückpacken. Wohingehend nämlich im Juni, und das waren deswegen Vorläufer Future Trader Fragezeichen. Die haben nämlich tatsächlich im Vormonat womöglich den Anfang gemacht. Das sind ja immer die, ich sag mal, die persistenteren, die risikoreicheren Anleger. Laut CryptoQuant ist nämlich das Future-Handelsvolumen von Bitcoin, Ethereum und Co. auf Binance im Juni auf 1,6 Billionen US-Dollar gestiegen. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass teilweise RWA-Aktien, 1,200 SpaceX und so gezockt wurden. Also das haut da natürlich mit rein. Es ist nichtsdestotrotz der höchste Wert in diesem Jahr bislang gewesen. Also da sieht man insofern nicht unerheblich. Ihr seht es hier, 1,6 im Verhältnis zu, ja, zuletzt waren 1,4 im Januar und Februar. Insofern, das ist schon was, kann man mal sagen. Mal gucken, ob dieser tatsächlich deutliche Anstieg des Future-Handelsvolumens im Endeffekt trotz negativer Einflussfaktoren, die wir ja kennen, wo ja zumindest mal diese fallenden Inflationsdaten gerade was Positives waren, im Endeffekt das irgendwie ein Stück weit Nachhaltigkeit zeigen könnte. Und genau das stellt, wie wir uns aus der Vergangenheit wissen, weiterhin im Endeffekt ein Risiko dar. Ist das jetzt nur wieder Future-Gezocke? Machen alle im Endeffekt Hebelpositionen auf? Das Spot-Volumen kommt aber einfach nicht in Gang. Und die Market-Maker sagen irgendwann, okay, warte mal, dann machen wir wieder die Falltür auf. Immerhin, laut dem Adjusted Nappel, will ich ihn mal nennen, das ist der Net Unrealized Profit Loss Indikator, scheint so ein bisschen die Bodenbildung zuletzt mit Blick auf diesen Adjusted Nappel durch die Übertragung von Verlusten, oftmals von Short-Term-Holdern, auf stärkere Marktteilnehmer zu geschehen. Die letztendliche Kapitulation der Anleger scheint nämlich durch die schrittweise Übernahme zu hohen Einstiegspreisen durch langfristig orientierte und finanziell eher stärkere Investoren zu geschehen. Und sehen wir ja die Not, sehen wir eigentlich da vielleicht die notwendige Umverteilung des Angebots von vielleicht schwachen in starke Hände. Das müssen nicht jetzt zwangsläufig immer Riesenwallets sein oder nur die kleinsten. Es gibt natürlich auch unter uns, wir selber können uns ja vielleicht auch dazu zählen, dass wir sagen, wir sind eher starke Hände, weil wir wissen, irgendwann kommt der Boden, wir werden nicht hektisch. Wir kaufen womöglich eher in kleinen Portionen nach und DCA'en, weil wir wissen, okay, optimalerweise sehen wir jetzt in den nächsten Monaten irgendwann den Abschluss optimalerweise dieser Bodenbildung. Und es zeigt sich nämlich mit Blick auf den Adjusted Nappel, der vermutlich, was zeigt der überhaupt, dieser Adjusted Nappel für Leute, die den vielleicht nicht kennen, dass der rechnet im Grunde genommen bei diesem Net Unrealized Profit und Loss im Endeffekt noch vermutlich verlorene Bitcoin, also zum Beispiel Coins, die seit 4 Jahren unbewegt wurden und andere inaktive Bestände, die praktisch nicht mehr am Markt teilnehmen. Im Endeffekt eine bullische Divergenz, die ihr seht. Ne? Der Kurs hat hier ein tieferes Tief gemacht, wohingegen der Nappe zuletzt ein höheres Tief gemacht hat. Insofern, das ist ein definitiv positives Indiz. Ich will aber, muss daran festhalten, wir müssen logischerweise in den positiven Bereich wieder reinkommen. Ne? Also solange wir unterhalb dieses Schwellenwerts von 0 sind, ist diese Entwicklung weiterhin nur ein erstes Indiz und nicht der alles entscheidende Faktor vielleicht, um zu sagen, das war's jetzt geht es nur noch gen Norden. Immerhin zeigt sich vielleicht abgeleitet vom Nappel, dass wir womöglich so ein bisschen, und das habe ich die letzten Woche immer wieder angesprochen, auf der Zielgeraden des Bärenmarktes sind, beziehungsweise der Kapitulationsphase, schließt aber nicht aus, dass gerade wenn wir kein Spot-Volumen irgendwann reinkommen sehen, dass wie gesagt Market Maker sagen, okay, warte mal, es gibt aber so viele Longs auf der Unterseite, die wollen wir eventuell nochmal abgreifen, bevor wir im Endeffekt denn gen Norden laufen, zumal logischerweise auch größere Anleger auch am Spotmarkt immer diese Panik brauchen, dass dann auch logischerweise nicht nur Longs liquidiert werden am Future-Markt, sondern auch die, die vielleicht noch ein bisschen Bitcoin oder Satoshis, kann man sagen, oder kleinere Bestände an Bitcoin halten, sagen, ach nee, ey komm, jetzt sind wir doch wieder unter die 60 gerutscht, jetzt geht das bestimmt noch gegen 40 oder 30 und dann im Endeffekt ihre Bitcoins verkaufen. Das brauchen natürlich große Anleger immer, um den Kurs selber nicht zu beeinflussen und gen Norden zu drücken, wenn sie im Endeffekt ihre Bestände an Bitcoin auffällen. Fazit, die Bodenbildung geht also weiter, muss ich wie gesagt aber noch bestätigen, denn scheitern die Bullen unter diesem geringen Spotvolumen in vielleicht auch sogar kurzfristig, jetzt sind wir wieder eher, wo stehen wir aktuell, wo kann es vielleicht jetzt auch in den nächsten 7 Tagen hingehen, weil wir machen dieses Format ja wöchentlich, insofern gucken wir natürlich auch mal, was passiert aktuell so ein bisschen. Und ja, sollte das Spotvolumen in den kommenden Tagen bei dem Versuch einer Trendfortsetzung gen Norden gering bleiben, dürften es sich, wie gesagt, diese Market Maker womöglich nicht nehmen lassen, die massive Liquidität auf der Unterseite nochmal zu rasieren. Ich habe da einen Chart diesmal von Elf Rectal mitgebracht. Ja, man kann derartiges logischerweise auch auf CoinGlass angucken. Ich mag den Chart von Elf Rectal allerdings, weil die tatsächlich Liquidationslevels von 30 Börsen vereinen, wohingehend bei CoinGlass, glaube ich, 5, 6 Börsen inkludiert sind. Die haben mehr oder weniger eigentlich alle drinne. Das zeigt im Grunde genommen noch, gibt einem noch ein besseres Bild, wie es da aktuell aussieht. Und da zeigt sich, dass in den vergangenen 2 Wochen sich wirklich ein großes Liquidationscluster zwischen grob so 56,2 und 57,5 gebildet hat. Das ist diese Zone, die hier extrem hot ist. Bitcoin muss sich, einfach gesagt, mit dieser jüngsten Erholung, die wir jetzt sehen, daran anknüpfen und, das gucken wir charttechnisch gleich noch an, wie Ethereum vor allen Dingen über diese 50-Tage-Linie jetzt nachhaltig vorarbeiten, um dann im Endeffekt auch mehr Aufwärtspotenzial freizusetzen. Andernfalls dürfte dieser Bereich, und wir wissen, August, September sind ohnehin schwierige Monate, nochmal angelaufen werden. Ich hatte gestern mit Johannes auch gezeigt, auch der Volatilitätsindex im S&P 500, der könnte jetzt auch in dieser Woche seinen Boden gesehen haben. Also im Endeffekt auch die Volatilität an den US-Märkten könnte wieder zunehmen. Und da wird man mal sehen, wenn das Fahrwasser ein bisschen schwieriger wird am Aktienmarkt, wie sich dann im Endeffekt Bitcoin behaupten wird. Oder im Endeffekt sollten wir eine Konsolidierung, Korrektur an den US-Aktien oder in den US-Aktienindizes sehen, dann Bitcoin, ja, einfach gesagt, wieder in Mangelhaft nochmal genommen werden. Insofern, aus Erfahrung sage ich, heute Erzeugerpreise 14.30 Uhr, da wollen wir sehen, dass die ebenfalls unter den Erwartungen liegen, damit diese, ja, positive bzw. fallende Inflationsentwicklung bestätigt wird. Wir wissen, Inflation, hohe Inflation sorgt dann dazu, dass die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen steigt, dass die Zinsen auf US-Staatsanleihen steigen, was wiederum Gift ist, weil die Leute dann sagen, okay, dann gehe ich eher in Money Markets, was wiederum nicht gut ist für Gold und Bitcoin zum Beispiel. Deswegen haben ja auch Gold und Bitcoin und auch Krypto gestern zeitgleich im Endeffekt nach 14.30 Uhr performt. Auch Gold ist wieder relativ gut gestiegen gestern, weil dann im Endeffekt damit einhergehend die Erwartungen auf Zinssenkungen wieder etwas zugenommen haben. Und insofern spielen die Erzeugerpreise heute mit, liegen ebenfalls unter den Erwartungen. Also zeigen okay, auch die Produktionspreise in den USA gehen zurück, die ja nachgelagert oftmals in die Verbraucherpreise dann übergehen. Haben wir weiterhin Chancen, dass wir einen Spike in Richtung, ich lese hier gerade 71 war das schon mal, 68, 70 im Endeffekt laufen oder beziehungsweise rund um die 70.000, weil ja, wir sehen hier deutlich weniger und der Chart ist leider von gestern vor der Entwicklung mit den Verbraucherpreisen. Man braucht bei Fractal so ein relativ teures Pro-Abo, was ich selber auch nicht habe, weil es sich im Endeffekt für diese ein, zwei Charts, die ich da mal benutze, im Verhältnis nicht lohnt. Aber man sieht dennoch, hier liegt schon noch Liquidität, zum einen kurzfristige Liquidität in diesem Bereich, wo wir gestern einmal kurz reingespiked waren und dann womöglich 69.000, da wisst ihr, Linie im Sand und der Bereich um die 70. Also durchaus, hier ist was abzugreifen. Und Market Maker haben die Angewohnheit, sich nicht, wenn der Markt insgesamt, sag ich mal, Erholungsbewegung zeigt, sind die Market Maker, weil die natürlich auch in Schieflage geraten können, wenn sie sich einfach gegen den Markt stellen, den Markt runterdrücken wollen, das dann aber nicht klappt und deren Verkaufsorders absorbiert werden, dann im Endeffekt haben die natürlich selber ein Problem. Das heißt, wenn man eine Trendentwicklung sieht, schwimmen die auch erstmal eine Weile sozusagen mit dem Strom mit, bevor sie dann irgendwann sehen, okay, jetzt geht ja wirklich gar nichts mehr. Und wir sehen jetzt gerade eine verbesserte Chance, dass wir den Kurs wieder runterdrücken können, womöglich, sei es saisonal bedingt, sei es kommen neue Gründe, sei es makroökonomische Einflussfaktoren, sei es womöglich schwache Quartalszahlen. In der kommenden Woche geht es ja auch mit den ersten Tech-Giganten dann wirklich los. Übrigens nur zur Info, ASML hat heute Morgen richtig gute Zahlen geliefert. Die waren zwischenzeitlich, als ich um 10 Uhr geguckt habe, irgendwie 7-8% im Plus. Also Lithografie-Maschinen zur Produktion von Chips sind weiterhin gefragt. Die lagen deutlich über den Erwartungen, die Zahlen. Insofern Zumindest mal könnte der Markt heute, der klassische Markt, profitieren und vielleicht auch Bitcoin und Bitcoin und Ethereum, diese Erholungsrallye dann im Endeffekt ebenfalls weiter fortschreiten.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktion und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt es zusätzlich den Expert Service. Als BTC Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht.
Das nur einmal dazu. Jetzt gehen wir mal ganz kurz. Denke ich, macht Sinn. Wo sind wir hier? Und zwar, weil jemand fragte, Liquidation Map, das war die für Bitcoin. Ich will jetzt nochmal auf die für Ethereum zu sprechen kommen. Weil man sieht hier sehr schön, dass wir auf der Unterseite, und das ist jetzt für die letzten 3 Monate, ne, wenn ich kurzfristig auf 2 Tage, 1 Tag gehe, sieht man, okay, oh, da liegt ja auch wieder ein bisschen was auf der Unterseite. Wenn ich aber mal das übergeordnete Bild angucke und wir wissen, wie Ethereum totgeredet wurde, und das hatte ich ja auch beim letzten Run in 2025, das Timing auch nicht so schlecht, als alle von Ethereum 1000 und oder 500 US-Dollar, was auch immer, gequatscht haben und ich irgendwann lakonisch meinte, ich glaube, Vitaliks Mutter hat auch schon verkauft. Es braucht ja auch immer Verkäufer, ne? Und wenn keiner mehr verkaufen will, dann haben die Market Maker logischerweise, sind die dann im Endeffekt auf alleine unterwegs und müssen den Kurs gen Süden drücken, weil du brauchst natürlich Verkaufsvolumen, und in diesem Fall reden wir auch von Spotvolumen logischerweise, damit es sich im Endeffekt lohnt, den Kurs, oder damit die Wahrscheinlichkeit steigt, den Kurs nochmal gen Süden zu drücken. Wenn ich jetzt aber angucke, dass alle sagen, oh, Ethereum, das wird ja alles nichts mehr, ich aber gleichsam sehe, okay, also Sentiment ziemlich negativ übergeordnet, womöglich ist durch diese Verkäufe bei Ethereum in den Bereich hier um 1500 US-Dollar und dann auch mit diesem höheren Tief, hier hatte Bitcoin ja ein tieferes Tief gebildet, da ging Ethereum schon gar nicht mehr mit, sehe ich, ey, hier ist ja um die 2000, knapp oberhalb der 2000, bis hoch vor allen Dingen diesen Bereich hier um, ja, 2,71 grob, da liegt ja eine ganze Menge an Short-Liquidität noch. Und das kann tatsächlich dafür sprechen, dass wir bei einer sozusagen positiven Marktlage, um es mal so zu sagen, im Endeffekt erstmal nochmal diesen Bereich anlaufen. Und dann wird man sehen, für wie viel reicht es im Endeffekt. War es dann das Ende der Fahnenstange? War das einfach nur die verhältnismäßig saisonal gute Juli-Performance und holt uns alles wieder ein, dass wir im Endeffekt August und September nochmal saure Gurkenzeit sehen? Zumindest mal kurzfristig finde ich es tatsächlich sehr schön, dass jetzt dieses Liquiditätscluster hier um 1900 US-Dollar jetzt teilweise schon weggefressen haben. Bisschen was drüber liegt noch, aber im Endeffekt hier dann weitere Blöcke liegen. Und wer auf den Chart, und dann gehen wir tatsächlich mal direkt in den Chart über, der weiß ja auch, dass diese 1905 US-Dollar, da sind wir ja um ein paar Dollar verfehlt. Wir haben 1899, glaube ich, in der Spitze gesehen. Das ist ja der erste Bereich, den ich markiert hatte als relevantes Niveau. Da sind wir jetzt mehr oder weniger rangelaufen, nicht ganz geschafft. Dennoch, und das ist das Positive, wir haben diesen Bereich erstmal rausgenommen. Bedeutet, ein Retest hier wäre komplett unproblematisch, Bereich 1800, solange wir den denn dann halten können. 50-Tage-Linie haben wir jetzt hier wirklich schön gesprengt, muss logischerweise noch bestätigt werden. 20er steigt wieder, das heißt, wir haben auch kurzfristig so eine Art Trend wieder anlegen. Wir bauen höhere Tiefs und haben jetzt im Endeffekt tatsächlich auch wieder höhere Hochs gebaut. Das ist was Positives. Und wir sehen tatsächlich, machen wir dann wieder sauber den Chart, und das ist das, was ich, glaube ich, zuletzt auch ein paar Mal angesprochen hatte, dass wir sehen, wir haben hier im RSI einen Anstieg über die 55 kurz geschafft. Dann sind wir zurückgefallen in Richtung hier 20-Tage-Linie. Die hat einmal, zweimal, dreimal gehalten. Von der haben wir uns dann abgestoßen. Und wir haben vor allen Dingen, und das ist das, was ich immer erklärt habe, der RSI muss aus der 55 raus. Klar, wenn es ein enorm bullisches Asset ist, kann es sein, dass der einfach im Grunde genommen weiterläuft und dann irgendwo bis 70, 80, 90 durchläuft. Oftmals ist aber in diesen Phasen, wenn wir im Grunde genommen so eine Art Bodenbildung, und der Prämisse, dass wir jetzt sagen, hier, das ist ein M, manche würden sagen, hier, das ist so eine Art steigender Keil, aus dem wir jetzt gen Norden ausgebrochen sind, also im Grunde genommen, wir haben diese Konsolidierungsphase jetzt erstmal nach oben aufgelöst, dass wir hier zeitgleich im RSI gesehen haben, okay, wir beißen uns an der Oberseite der neutralen Zone fest, versuchen auszubrechen, handeln oberhalb des 14-Tage-Durchschnitts des RSIs, der wirkt also als Support, und dann im Endeffekt pushen wir uns aus der neutralen Zone weiter gen Norden. Und das ist im Endeffekt ein durchaus elegantes oder positives Indiz. Wir stehen aktuell bei was 62, waren gestern an der Spitze bei 65. Bedeutet also, vielleicht mal für euch auch selber, damit ihr es einzeichnen könnt. Wir wissen, zuletzt ging es hier in dieser Zone um, ja, grob 67, nicht weiter. Ne? Es ging hier im Januar, dann hatten wir hier im März, dann hatten wir hier im April, ging es immer nicht weiter. Das bedeutet, da ist jetzt erstmal der Deckel. Das heißt, wir brauchen, schön beobachten, wenn wir weiterlaufen, nehmen wir hier sozusagen das Hoch raus, oder die Hochs hier, diesen Deckel, dann sich durchaus weiteres Anstiegspotenzial. Und wir wissen, so eine Rallye kann ja durchaus dann auch mal, logischerweise 70 ist der überstartet, der überkaufte Bereich, zeigt aber auch, wenn ein RSI steigt und auch in 70 und höher geht, heißt einfach, der Trend ist stark. Nichts anderes zeigt dieser Momentum-Indikator. Und dementsprechend go with the flow. Und dann können wir durchaus in den Bereich weit über 80 ansteigen, wie wir es zuletzt im Mai und im Juli 25 gesehen haben. Das wären dann womöglich Ziele, ich sag mal 80 und drüber, wenn wir uns nachhaltig hier über diesen Bereich, sag mal 66, 67 rausdrücken können. Einmal schnell rüber zu Ethereum und Bitcoin. Lustigerweise, ich weiß gar nicht, ob wir am Sonntag in meinem eigenen Livestream drauf geguckt hatten, ich hatte das damals so eingezeichnet, dass ich gesagt habe, ey, wir brauchen hier, dann bauen wir ein höheres Tief, dann sehen wir, und das ist interessant, hier schneidet nämlich die 20er, die 50er schon, beide trenden gen Norden, das heißt, sie initiieren einen Trend, das heißt, Ethereum gibt Gas und hat jetzt im Endeffekt ja bald schon die 200-Tage-Linie vor der Brust, im Ethereum-Bitcoin-Chart wohlgemerkt. Hier ist definitiv, und wir stallen gerade so ein bisschen, erstmal sicherlich mit einem Abpraller zu rechnen. Solange wir aber im Endeffekt wiederum ganz einfach, ne, manche erzählen immer so hochkomplexen Sachen, Trend is friend till the end. Und wir bauen einfach hier ganz einfach einen Aufwärtstrend. Bedeutet, selbst wenn wir jetzt hier, und wir kommen nochmal zurück, und Ethereum fällt vielleicht gar nicht, sondern Bitcoin sozusagen übernimmt das Steuer wieder so ein bisschen, auch vielleicht durch die Rückeroberung der 50-Tage-Linie und outperformt Ethereum dann wieder ein bisschen. Alles total cool, kein Problem. Ein Abpraller kann hier eingeplant werden. Solange wir, wie gesagt, höhere Tiefs dann machen, besteht die Chance, dass wir perspektivisch aus diesem Bereich um 0,029 Ethereum zu Bitcoin rausgehen. Und dann im Endeffekt tatsächlich eine Trendfortsetzung machen. Ich sag mal, erstes Level wäre dann irgendwie 0,0305. Und vor allen Dingen diese Hochs hier wiederum aus März und April 26, die dann ja eigentlich durchaus machbar sein sollten und auch realistisch meiner Meinung nach zu erreichen. Ihr seht, die 200-Tage-Linie muss tatsächlich nachhaltig genommen werden, weil die war, wie gesagt, im März und April hier und April Widerstand, sieht man. Und dann ging die Rutsche wieder gen Süden. Bedeutet, wir müssen dies rausnehmen. Diese Zone hier ist crucial. Nehmen wir sie raus, sehe ich durchaus eine Chance, dass wir hier hinlaufen. Und dann gucken wir einfach wieder neu, Level to Level. Es bringt nicht so diese Charts, wo manche sondern so einen dicken Pfeil hier nach oben machen. Ja, kann gut gehen, dass wir irgendwann wieder diesen Bereich hier anlaufen aus den Hochs vom August 25. Da ist nichtsdestotrotz noch eine ganze Menge Wasser, das den Mississippi runtergehen muss, runterfließen muss, bis wir im Endeffekt eine derartige Outperformance zu oder sozusagen anhaltende Outperformance von Bitcoin von Ethereum gegenüber Bitcoin sehen. Wir wissen, Ethereum spricht immer so ein bisschen eine starke Performance, sondern Ethereum spricht immer so ein bisschen für vielleicht auch eine Outperformance im Altcoin-Sektor. Insbesondere Better Place bei Ethereum bedeutet eine ENA, der ganze DeFi-Sektor, eine Aave, eine Morpho, derartige Sachen sind dann tendenziell die outperformen könnten und das sind ja zur Erinnerung aktuell auch die Sachen, die hier gelaufen sind. Ne? Arbitrum, hatte ich erklärt, hat damit was zu tun, dass Robinhood gerade Stärke zeigt. Wir sehen aber eine Aave, eine EMA, eine Maker, das sind alles im Endeffekt Assets, Better Place in the Sky, die auf sozusagen, wo die Grundlage eine starke Ethereum-Performance im Regelfall ist. Gut, das einmal dazu. Ich sehe mal gerade, wir haben jetzt hier schon ein paar Anfragen, auf die ich gleich mal schnell eingehen werde. Und ja, alle, die gerade noch Hallo gesagt haben, Hallo zurück. Und dann gehen wir am besten mal weiter. Wir gehen mal schnell weiter. Wo gehen wir hin? Die erste Anfrage, wir wollen das ja demokratisch der Reihe nach machen. Wie gesagt, ich gehe vielleicht noch ganz kurz, bevor wir Bitcoin vergessen. Wir haben zwar Bitcoin gestern schon gehabt, aber ich habe gestern auch zu Johannes gesagt, und das war ja bevor die Bewegung im Endeffekt dann Fahrt aufgenommen hat, auch durch die US-Eröffnung, habe ich gesagt, 50-Tage-Linie ist erstmal das Ziel. Bedeutet bei Bitcoin, wir müssen diese Zone, das ist im Endeffekt das Key-Level für Bitcoin jetzt. Selbst wenn es hier nochmal zurückgeht, vielleicht einen Fake-Out in Richtung 63,5 Pi mal Daumen vielleicht, da geht man auch gerne mal in die kürzere Zeiteinheit. Da sieht man das nämlich hier, erstes Level hier, zweites Level irgendwo 63,4, 63,5, 50 EMA 50 im 4-Stunden-Chart. Kommen wir hier nochmal zurück, wollen wir hier einen Abschluss sehen. Solange wir per Tagesschlusskurs jetzt diese grüne Zone halten können, wäre das schon enorm viel wert, weil dann steigt auch die Chance, dass wir im Endeffekt trendfolgend die 50-Tage-Linie rausnehmen. Wir haben ja an der Oberkante den Supertrend bei 65,7. Und das ist eigentlich die letzte Zone, bevor wir dann meiner Meinung nach eine Impulsbewegung zumindest mal im ersten Schritt an dieses Juni-Hoch sehen können. Und man sieht im Grunde genommen, wie stark tatsächlich, wenn ich auf Ethereum gucke, wie stark Ethereum sich verhältnismäßig gezeigt hat. Bei Ethereum hat das Juni-Hoch hier schon rausgenommen. Bitcoins Juni-Hoch ist hier. Bedeutet, wenn Bitcoin nachziehen will, müssen wir zumindest mal diese Zone erreichen. Und ich habe ja auch erklärt, das ist eigentlich auch das Mindestmaß, was wir sehen wollen. Alles danach wäre sozusagen Bonus. Aber diesen Bereich will ich tatsächlich sehen, weil das sind diese 60% vom Tief. Das ist auch das, was die Statistik uns zumindest mal realistischerweise in Zwischenwahljahren erlaubt. Für die Leute, die vielleicht den Invest gestern nicht geschaut haben. Das ist der Bereich, der im Endeffekt zählt. Alles darüber, wie gesagt, 69 bis 70,5, das wäre im Endeffekt auch dieses Liquiditätscluster von der Heatmap, auch von Elf Rectal, die dann sagen würden, das ist diese Zone. Was ich so ein bisschen, weil ich vorhin gesagt, eingangs erwähnt habe, das Volumen, ihr seht es selber, ne? Wir haben dieses Abverkaufsvolumen hier, war begleitet von massivem Sell-Volume. Jetzt sehen wir so ein bisschen das Volume stalled. Also wir hatten selbst am Montag tatsächlich ein höheres Handelsvolumen hier als wir es im Endeffekt gestern hatten, obwohl wir gestern vermeintlich ja diese starke Kerze gesehen haben. Das birgt immer so ein bisschen die Gefahr. Es ist nicht unüblich, weil jetzt alle sagen, aber es ist ja gar kein Volumen. Wenn ein Markt sehr verunsichert ist, dann sind es oftmals die ersten Mutigen, die belohnt werden können, dafür, dass sie erhöhtes Risiko eingehen. Und es ist logischerweise nur, weil wir jetzt hier im Endeffekt so ein bisschen Zahlen haben, werden nicht alle sagen, also im Grunde genommen, dass wir hier so eine Kerze auf einmal sehen, weil alle sagen, nach mir die Sintflut und ab dafür. Es ist durchaus normal, dass Bodenbildung und sozusagen diese schwierigen Marktphasen, wie ich sie immer nenne, begleitet sind von, ich sag mal, verhaltenem Handelsvolumen. Ne? Wir wollen halt, was wir nicht sehen wollen, ist im Endeffekt, wir sehen hier einen Ausbruch, und wo alle denken, boah, jetzt geht's ab und womöglich, wir spiken wir sogar hier rüber, aber ich gucke auf das Volumen und das macht weiter den hier. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Market Maker sagen, warte mal, wir faken hier an oder wir faken hier an, machen quasi im Grunde genommen so ein Spike aus diesem über diese Marken jeweils raus. Leute fangen an, wahrscheinlich sogar auch am Future mal zu sagen, boah, das ist der Ausbruch, jetzt 100er Hebel rein und gib ihm, weil jetzt biken wir hier hin. Dann kommt genau der Market Maker zurück ins Spiel und sagt, nee, Freunde, jetzt laden wir auf euch ab. Jetzt können wir mit Verhältnis relativ geringem Handelsvolumen im Spotmarkt, die wir reinfeuern im Grunde genommen in den Spotmarkt, sehen wir auf der Unterseite niemanden, der das wirklich auffangen kann. Und dann passieren diese klassischen Dochte mit den Umkehrkerzen, einfach gesagt, die dann im Endeffekt dazu führen, dass wir die ganze Reise wieder gen Süden machen. Das nur mal so zur Erklärung, wann Spotvolumen wichtig ist und wann es im Grunde genommen völlig okay ist, dass wir noch nicht diese absolute, ich nenne sie mal Halodri-Stimmung wieder am Start haben. So, das nochmal so quasi, damit man das mal im Hinterkopf behält. Gut, einmal schnell rüber zu, ja FXKX, bester Stablecoin, ist richtig. Und ja, wenn man Ethereum die letzten Jahre nur gehalten hat und vielleicht jahrelang irgendwo keinen Zugriff hatte oder einfach gesagt hat, ich guck mal 5 Jahre nicht auf den Markt, wird man denken, was ist denn hier passiert? Ist ja nichts passiert, gebe ich dir vollkommen recht. Nichtsdestotrotz, ich bin weiterhin ein Fan von Ethereum perspektivisch. Und wenn Vitalik, wenn die das hinbekommen, das jetzt zu drehen, ich meine, Layer 2s wissen wir alle, war nicht die beste Idee womöglich, hat Ethereum enorm viel geklaut. Das hätten sie vielleicht anders lösen sollen. Können. Aber ich bin kein Developer, insofern ist es immer einfach zu sagen von außen, auch im Nachhinein dieses hätte. Insofern, nichtsdestotrotz hat Ethereum seine Daseinsberechtigung, gerade was Tokenisierungsgeschichten etc. angeht, ist es ein elementarer Player. Damals, als Tom Lee bei 5.000 angefangen hat, die 9.000 und 15.000 und 18.000 auszurufen, habe ich gesagt, oh, das könnte dann womöglich deuten, dass wir nicht so viel weitergehen. Mein Kursi waren ja damals 6.000, da sind wir nicht ganz rangelaufen. Aber da war dann im Endeffekt schon, wenn alle wieder schreien, genauso, das wisst ihr ja bei Bitcoin, wenn im Endeffekt Cathie Woods und so am Ende, wenn wir schon einen starken Run haben, jetzt kommen die 3 Millionen, 5 Millionen, was auch immer bei Bitcoin, dann weiß man, oh, langsam Positionen abbauen. Schlicht und einfach, weil es dann die Gefahr deutlich höher ist, dass das im Endeffekt ein Top-Signal sein könnte. Gut, einmal rüber zu Cake. Cake. So, wir haben bei Cake gesehen. Schwupp. Und deswegen sind übergeordnete Levels und vergangene Levels so wichtig. Ne? Und ich habe den Chart Ewigkeiten nicht angeguckt. Ihr habt gesehen, ich habe das irgendwo hergezogen. Ich habe wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht auf den Chart geguckt. Ist gut möglich. Dass wir im Endeffekt diese Zone rund um diese Tiefs aus dem, ja, ich sag mal, Herbst 2023, dann dieses Tief Februar 25, dann diese Tiefs Anfang des Jahres. Wir sind in diese Zone zwischen 1,20 und 1,05, also diese 15% Range roundabout, reingefallen. Die hat erstmal wieder gehalten, positiv. Ja. Bedeutet aber auch, ich sehe hier, okay, auf Wochenbasis will ich also diese Zone hier, give or take, minus, ne, 1-2%, irgendwo um 1,25 rum, die muss jetzt optimalerweise auf der Unterseite halten, weil sonst hast du wieder das Ding, dass es zurückfallen könnte. Das ist erstmal so, damit man weiß, wo ist jetzt eigentlich die Unterkante. Dann sehen wir zuletzt, und das ging eine ganze Weile so, dass die 20-Wochen-Linie, wie gesagt, befinden uns gerade im Wochenchart, ne? Wir gehen immer von grob dann rüber zu feinkörnig sozusagen. 20-Wochen-Linie hat hier nicht überwunden, jetzt wieder nicht überwunden. Das heißt, einfach gesagt, wir müssen den Bereich 1,50 bis 1,52, sag ich mal, irgendwo, der muss rausgenommen werden, dann haben wir eine Chance, diese Hochs aus dem Mai wieder anzulaufen. Und das ist im Grunde genommen so eine Art Flip-Level. Das hatte ich ja auch schon drin. Das muss von damals noch gewesen sein. Abgeleitet von diesen Niveaus hier ist das weiterhin ein relevantes Niveau. Bedeutet, wir müssen diesen Bereich flippen. Dann haben wir 50-Wochen-Linie mit dieser Abrisskante im Grunde genommen hier bei ungefähr 1,76 bis 1,80. Und jetzt gehe ich im Endeffekt womöglich in den Tageschart rüber. Wir sehen, diese Januar-Hochs dürften dann interessant werden, meiner Meinung nach. Und dann sieht man im Endeffekt schon, okay, das war die Flip-Zone. Hier war Support. Dann wurde es zu Resist. Bedeutet auf der Oberseite, unter der Prämisse, dass ich Cake weiter gen Norden vorarbeiten kann. Also höhere Tiefs baut. Und jetzt optimalerweise hier 20er, 50er Kreuz nicht gerade hier von abstoßen, dann auch ein höheres Hoch bauen kann. Kurzfristig das Mai-Hoch, 200-Tage-Linie. Das ist ne, wie diese 5% give or take. Womöglich ein Spike hierhin. Was wollen wir aber sehen? Nicht nur, dass logischerweise dieser Bereich hier rausgenommen wird, sondern allen voran wir auch per Mehrtagesschluss dann auch die 200-Tage-Linie rausnehmen. Ne? Wir laufen hier ran, oft ist es so, wir spiken raus, dann fangen die Leute an, hier rein zu FOMOen gegen den Widerstand und gegen einen nicht bestätigten Ausbruch über die 200-Tage-Linie, dann fallen wir erstmal wieder zurück, weil das ist genau das, was Market Maker liegen. Bedeutet, wenn wir hier rausgehen, unter der Prämisse, wir laufen höher, dass wir im Endeffekt dann bei einem Rücksetzer irgendwo dieses Hoch, ich sag mal grob 1,50 halten können, davon dann im Endeffekt das Trampolin nehmen, höher gehen wäre dann 1,80 und dann aber insbesondere, und das ist das maximale Kursziel für mich, für Cake wäre der Bereich so grob 2 Dollar bis ja, knapp 2,20 Dollar irgendwo. Gut, ADA AVAX, ich guck mal gerade. ADA. Ich hatte es, ich glaube, das war in der Vorwoche schon mal erklärt, ne? Wir haben eine bullische Divergenz, wobei ich das per Definition nicht richtig als bullische Divergenz sehe. Wir sehen aber zumindest mal, der RSI hat in dem Sinne sich erstmal fangen können. Dann kam dieser Spike, Fehlausbruch über die 50er, dann sind wir wieder zurückgefallen unter die 20er. Das war ja dieses, ich weiß gar nicht, irgendein Update, wo Herr Austin wieder irgendwas erzählt hat. Jetzt wird alles super. Wie gesagt, es ist nicht mein Coin. Nichtsdestotrotz, wichtig wird, Unterseite muss jetzt, damit wir nicht zurück in Richtung Jahrestiefs fallen, und da seht ihr auch, warum das hier gehalten hat, per Tagesschluss, dann kam der Ausbruch, Retest, bedeutet die Zone 15 Cent grob, 15 und ein paar zerquetschte, muss halten. Dann logischerweise die, per Tagesschluss ging es hier die ganze Zeit nicht weiter. Knapp 17 Cent oder 16,8 Cent. Da ist die 20 Tage, die muss rausgenommen werden. Wichtig wird 50er und dann nachhaltig wirklich diesen Bereich hier im Endeffekt um, ich sag mal 19 Cent, 18, 5, 19 Cent wirklich rauszunehmen. Es dürfte nicht leicht sein, weil das ist kein favorisiertes Asset von vielen. Maximal sehe ich dann eine Chance in Richtung Abrisskante. Das wären ungefähr so 24 Cent. Das ist kurzfristig erstmal das, was man sagen kann. Ne? 24 Cent, wenn ich vom aktuellen Niveau nehme, wären das immerhin 44%. Ja, ich weiß, viele hoffen, oh Gott, ich habe ja viel höher gekauft. Und im Endeffekt, wann geht das Ding wieder auf einen Dollar oder wo auch immer? Boah. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn wir wirklich nachhaltig, vielleicht im letzten Quartal 26, womöglich eher bei 27, eher wieder nachhaltige, sozusagen alt, vielleicht so eine Art Altcoin-Season sehen könnten, wo ADA dann optimalerweise vielleicht für die ADA-Holder auch mit ins Schlepptau genommen wird. und wo im Endeffekt vielleicht auch gepusht durch den Clarity Act Leute dann sagen, ey, okay, Cardano ist auch ein Asset, was davon im Endeffekt profitieren könnte. Es macht aber keinen Sinn, aktuell von solchen Kursen zu reden, sondern vielmehr Bestätigung, dass wir jetzt im Endeffekt, manche würden sagen, okay, Stefan, ist das nicht jetzt eine inverse SKS mit diesen beiden und dann im Endeffekt irgendwo hier der Nackenlinie. Vorstellbar und möglich, solange wir diese grob 15 Cent halten. Ne? Das ist jetzt im Grunde genommen Key, dass die 15 Cent gehalten werden. Dann im Endeffekt könnte man sehen, wie es weitergeht. AVAX, lass mich mal gerade gucken, habe ich AVAX hier, ja. So, AVAX hat im Endeffekt den gemacht, dass wir an dieses Level rangelaufen sind von ewig weit unten. Das war diese Flagge, dann kam der Ausbruch, keine Ahnung, wann ich das eingezeichnet habe, scheinbar vor ein paar Wochen irgendwann mal. Hier sehen wir was Ähnliches tatsächlich. Wir sehen so eine Art, das ist immer erstmal so ein Ding, dass wir nicht, womöglich erstmal, ne, das hier ist quasi die Bodenbildung, Formation, könnte man sagen, dass wir die Zone grob, ich sag mal, $6.30 irgendwo, ja, $6.32 bis meinetwegen $6.26 oder was auch immer. Die muss auf der Unterseite jetzt halten. Bedeutet, die halten, ihr seht schon die 20-Tage-Linie, schwierig mit drüber, drunter. Bedeutet, das muss auf der Unterseite halten, logischerweise, weil sonst haben wir selber schnell den Bereich unter $6 wieder im Blick. Rausnehmen wollen wir per Tagesschlusskurs die Kombination 50-Tage-Linie in Kombination mit den Hochs aus dem Mitte Juni und jetzt Anfang Juli. Bedeutet $7, $7.10 ist der Bereich, der rausgenommen werden muss. Dann haben wir eine Chance in Richtung dieses Bereichs irgendwo, ich sag mal, 8,40, 8,50 zu laufen. Ne? Das ist das Erste, was man eigentlich kurzfristig sagen kann, was ja immerhin auch hier 30% Kurspotenzial vom aktuellen Niveau sind. Maximal, und das seht ihr schon, Kombination dieses Bereichs in der Vergangenheit, hier mehrfach wichtig, auch an einzelnen Tagen, in Kombination mit stark fallender 200-Tage-Linie. Ich kann jetzt mal das rausnehmen. Irgendwo maximales Kurs, die kann man einfach sagen, $10. Da ist aber auch noch viel, viel, viel Kraft benötigt, dass wir das wirklich schaffen. Ne? Also ich sag mal, wenn man $8.50 bis vielleicht ein bisschen höher, $8.90 oder so, wenn wir uns hier rein stabilisieren können oder uns hier rein bewegen können und vor allen Dingen dann 20er, 50er rausnehmen, wäre im Endeffekt für AVAX schon viel geschafft. Gut, ich guck mal gerade auf die Zeit. Ein bisschen haben wir noch. Was seht ihr? VSN-Token von Bitponder. Boah, ey, ihr kommt immer mit Token an, die ich nicht mal kenne. Ich weiß auch nicht mal, was das ist. Ich denke mal, dass es der ist. Boah. Was soll ich dazu sagen? Chart des Todes. Das sind alles so eine Dinger. Würde ich niemals investieren. Vor Jahren hätte man in all sowas reinkaufen können. Und ich will jetzt auch nicht Bitpanda schlecht machen oder so. Hat damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, was das Ding für ein Use Case haben soll. Und ich weiß nicht, wie das bestehen soll bei diesen unglaublich 753 Millionen Projekten, die es gefühlt gibt. Wie viele Coins habe ich, wo ich auch selber dachte, okay, die haben zumindest eine Art Use Case. Das klingt im White Paper alles gut. Habt ihr einfach sterben sehen, beziehungsweise das Team war durchaus vernünftig, keine Scammer, das klang alles gut und dann haben sie vielleicht auch einfach in einer Zeit gelauncht, wo das Narrativ, was sie bedienen wollten, einfach nicht da war und einfach nicht gegriffen hat und der Markt hat das nicht gekauft und dann im Endeffekt durch vielleicht suboptimale Tokenomics, durch viel Token-Inflation, also viel Overhead, durch Unlocks etc., hat das Ding dann nie Traktions bekommen. Nie Traktions bekommen, muss ich einfach sagen. Im Endeffekt, ein Level kannst du eigentlich nur sagen, ja, du kannst jetzt sagen, wow, hat sich erholt hier 10% oder was, 14%. Ganz klar ist das Level hier in Kombination mit 50 Tagen. Du willst also einen Wochenschlusskurs, am besten Mehrtages-Wochenschlusskurs oberhalb der 3,5 Cent, mehr oder weniger, wenn die rausgenommen wurden, nachhaltig. Hast du irgendwann eine Chance vielleicht, dass dieses ganze Ding hier gefillt wird und dann im Endeffekt man in den Bereich irgendwo dieser Abrisskante, und da siehst du ja ganz klar, das ist dann auch das Kursziel, ne? Diese Abrisskante hier, also sprich der Bereich 4,6 Cent bis 4,75 Cent, das ist das Level, das höchste der Gefühle, was im Endeffekt womöglich angelaufen werden könnte. Gut, wie gehen wir weiter? Avex ZK, was ist ZK noch gleich? Oh, hier kommt es echt immer nach ZK. Ich muss gerade, ist das Zero Knowledge oder was, ne? Wie gesagt, ich hätte euch, wie gesagt, vor Jahren noch jeden Coin wahrscheinlich oder Top 200 Coins sagen können, was die alle machen, wie die alle heißen, was deren Use Case ist. Mittlerweile, ich habe es einfach aufgegeben, weil man kommt nicht mehr hinterher. Früher habe ich mir auch wirklich 80% aller White Papers durchgelesen, um überhaupt zu erzählen, mal eine Vorstellung zu haben, erzählen die da Müll, ist das realistisch, ist das irgendwas, wo ich einen Use Case sehe, wie sind die Tokenomics etc. Leider hilft, macht es heutzutage kaum noch Sinn, sich den Aufwand zu machen, das tatsächlich wirklich die Zeit zu verschwenden dafür, um womöglich die Nadel im Heuhaufen zu finden und dann zu sagen, ich habe diesen einen Coin, der wird jetzt durch die Decke gehen. Traurig, aber war aktuell. Insofern ZK, ich will nicht wissen, wie viele Token-Unlocks da auf dem Weg waren. Du hast auf der Unterseite sicherlich dieses, das dürfte das 10.10., ja, das war unser Black Swan Event, das hast du ganz klar auf der Unterseite, ne? Wenn die im Grunde genommen das hier nochmal komplett zumachen sollten, kannst du mir relativ sicher zumindest sagen, ich würde bei 0,37 Cent sind es ja nur, hier kann ich mehr oder weniger eine Position aufbauen, weil wir im Grunde genommen diesen Abverkauf hatten und dementsprechend, wenn sie es nochmal anlaufen, wäre hier eine Gegenbewegung. Allerdings siehst du selber auch, wie tot das, und schön, dass ich das Wort so häufig benutze, wie schwierig die Lage hier aktuell ist, da passiert ja gar nichts. Das ist der Wochenchart und das ist eine Handelsspanne von, wow, immerhin 22%, das sieht gar nicht so aus. Dann machen wir es mal so. Viel hin und her. Gehen wir vielleicht eher in den Tageschart. Bedeutet, Unterkante per Tagesschlusskurs willst du die 0,99 Cent quasi, also im Endeffekt die 1 Cent Marke, willst du nicht mehr unterboten sehen. Das ist relativ klar. Und auch hier gut zu zeigen, ne? Die RSI, die versuchen die neutrale Zone anzulaufen, aber prallen immer an der Unterkante. Bedeutet, du willst einen Anstieg erst hier und dann womöglich, dass er sich hier stabilisiert, um dann im Endeffekt das zu sehen, was Ethereum gerade macht, dass du nämlich ein frisches Kaufsignal auf Tagesbasis im Endeffekt auch nachhaltig bekommst, höhere Tiefs sich hier im Endeffekt ausbilden, Stabilisierung über das oberhalb des RSI, also 14-Tage-Durchschnitts des RSI, dann eine Chance, weil du siehst ja hier, die 20-Tage-Linie ist ja seit diesem Move hier die ganze Zeit mehr oder weniger Resist per Tagesschlusskurs. Spike, 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 will nicht drüber. Das bedeutet, erstes Lebenszeichen wäre drüber. Dann hättest du eine Chance in Richtung, ja, grob 1,1 Cent zu laufen. Dann kommt im Endeffekt 50-Tage-Linie hier schon wieder oder der Bereich um, weiß ich nicht, 1,2 Cent irgendwo, 1,15, 1,2 Cent. Nachhaltig mehr ist logischerweise erst, wenn du einen Ausbruch per Tagesschlusskurs nachhaltig über die 1,2 Cent im Endeffekt siehst, dann dürfte womöglich als Kursziel, ähnlich wie bei den anderen, es ist immer wieder das Gleiche, ne? Du hast diese ersten Tiefs hier, Support, 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 und dann ging es immer tiefere Hochs, dann war Durchfall, dann Retest, und dann dieses klassische CT. Ein Support wird sozusagen nach und nach weich geklopft. Dann fallen wir drunter. Dann im Grunde genommen der Versuch, wird das hier eine Deviation? Also im Grunde genommen können wir uns schnell darüber erholen. Passiert nicht, Tagesschluss, 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 drunter. Und dann wusch, gibt es die nächste Abwärtswelle. Bedeutet, das wäre um 1,5 Cent grob das maximale Kursziel. 1,47 Cent das maximale Kursziel. Gut, was, wie viel Uhr haben wir es? 54. Wir gucken noch mal ganz kurz, was ist bei Ondo los? Ondo bewegt sich in seiner Flagge, kann man sagen. Ist eigentlich irgendwann unter der Prämisse, dass dieses RBA-Narrativ vielleicht irgendwann zieht. Durchaus interessant. Dafür muss ich aber dieses ganze Ding bei sag gleich, auf Solana auch bestätigen. Ne? Das im Grunde genommen, da wissen wir ja, da geht gerade viel mit Aktien, hatte ich mit Johannes in den Vorwochen, irgendwann vor 2 Wochen, glaube ich, drüber im Invest-Podcast drüber gesprochen. Das muss sich entwickeln, dass dieses nicht nur im Perpetuals gehandelt werden auf Aktien, wie zum Beispiel auf Hyperliquid oder auf Lighter, sondern tatsächlich auch die Aktien im Grunde genommen, also normales Spot-Trading von Aktien dann wirklich nachhaltig geschieht. Ne? Wir hatten hier diesen Move und dann bewegen wir uns wieder tiefere Hochs, tiefere Tiefs. Bedeutet im Umkehrschluss auch, erstes Niveau wären irgendwo, logischerweise der Bereich muss jetzt hier halten, Unterseite. Sonst siehst du sehr schnell irgendwie wieder 2,7 oder sogar 2,5 oder 27 Cent und 25 Cent so rum. Brauchst du im Endeffekt einen Ausbruch zurück über irgendwie ja, 34 Cent. Dann meiner Meinung nach hast du eine Chance in Richtung 200 Tage in die 37 Cent. Aber auch die verläuft seitwärts, bedeutet nicht mehr die Aussagekraft. Im Endeffekt wäre ein ja, maximales Kursziel ist unverändert hier die Abrisskante. Hier sind wir letztes Mal schon gescheitert. Um im Endeffekt einen nachhaltigen Befreiungsschlag zu sehen, so rum, muss der Bereich grob 50 Cent wirklich nachhaltig genommen werden, weil dann wiederum steigt die Chancen 60 Cent vor allen Dingen und dann aber primär irgendwo die Bereich so ungefähr um die 70 Cent. Der Bereich um 70 Cent ist so das, was Ewigkeiten hier Support, 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 Support. Und dann sind wir ja im Endeffekt wieder, ne, hier durchgefallen. Die Bullen versuchen es nochmal, scheitern ziemlich genau an der 70 Cent und dann ging es wusch einfach gen Süden. Analog zu gerade dem Chart, den wir vorher hatten, ist es immer im Endeffekt das gleiche Chartbild, was wir sehen. Gut, wir machen noch ganz kurz Leiter, weil Leiter hatte ich vor ein paar Wochen ja angesprochen, profitiert relativ stark aktuell von der Entwicklung bei Robinhood zum Beispiel. Hatte ich mit Johannes auch, glaube ich, vor, wann war das? 9 Tagen angesprochen im Podcast, im Invest, wo es ja im Endeffekt genau um diese Geschichte, was passiert gerade bei Robinhood im Endeffekt geht. Und Robinhood ist da die favorisierte DEX, um das mal so zu sagen, oder Perpetual DEX auf Robinhood, die haben da eine Kooperation. Davon profitierte, das war übrigens dann auch dieser Move hier. Was macht aber nach diesem Move? Was macht Leiter? Wobei ich den Chart nicht mag. Wir müssten doch eigentlich noch einen besser. Zumindest mal den Chart sehen. Was sehen wir? Ne? Wir haben hier, und das ist verhältnismäßig bullischer, ne? Wir hatten diesen Abverkauf unter die 20-Tage-Linie. Dann kam der Flip. Dann sind wir ausgebrochen. Dann haben wir 20er und 50er als Support genommen. Hier 20er, 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 20er hat gehalten. Bedeutet, wir trennen denn durchaus stark. Und jetzt haben wir erst im Grunde genommen im Bereich dieser Zone der ersten wichtigen um 270 ging es hier erstmal tagelang nicht weiter. Wir sehen aber, dass. Und manche würden jetzt da eine Flagge zeichnen, manche ein Dreieck. Ich mache es einfach mal, ich mache es mir einfach. Nach einem Kursanstieg und dann ist das hier die Stange und das hier ist die Flagge und es ist eigentlich Wuppen. Man kann als Pfennigfurzer sagen, ja, das ist doch aber so die Flagge oder ich sehe hier ein Dreieck. Es ist alles das Gleiche. Es ist im Endeffekt die Frage, die sich stellt, sehen wir jetzt hier eine Top-Formation und die kann auch durchaus bei einer Flagge der Fall sein, auch wenn sie im Endeffekt eine Trend-Fortsetzung wahrscheinlicher ist. Ob ich die jetzt allerdings so einzeichne oder so, ist es relativ irrelevant. Ich will nur ausloten, wo sind die Marken, die relevant werden. Unterseite ganz klar 20 Tage liegen in Kombination mit diesen horizontalen Marken. Bedeutet 2,30 Dollar. Du willst 2,30 Dollar verteidigt sehen. Du siehst gleichzeitig, dann sind wir heute per Tagesschlusskurs wieder gescheitert. Weshalb ich bin ja der Fan von horizontalen Levels. Ich mag dieses ganze Schräglinien-Gemale, bin ich nicht wirklich so ein Fan von, weil man es dann immer so ganz genau anmalen muss und dann der Nächste sieht es aber leicht anders und dann sieht es wieder verschoben aus und irgendwann im Nachhinein schiebt man sich zurecht und sagt, aber hat ja gepasst. Dementsprechend horizontale Levels sind horizontale Levels. So, und da sehe ich, das ist ein Level per Tagesschlusskurs und das ist ein Level. Das sind meine Markierungen auf der Ober- und der Unterseite. Nehmen wir, die, fallen wir aus dieser Unterseite raus, oh Wunder, kommt womöglich diese Zone hier, ne? Also einfach sehr immer in Zonen gedacht, dieser Bereich hier mit Supertrend, mit 50-Tage-Linie irgendwo bei 1, grob 1,90, weiß nicht, 1,90, 1,95 wieder in den Blick, ne? Das wäre dann im Endeffekt der Ausbruch hier, zumal ich sagen kann, ihr kennt es, ein Range-Ausbruch, habe ich schon mal erklärt, aus einer so einer Zone, ist dann das Kursziel oftmals die Breite dieser jeweiligen Range nach unten oder nach oben gerechnet. Bedeutet Unterseite irgendwo 1,90. Sehen wir den Ausbruch. Kommen wir, oh lustig, in den Bereich um, ja, sag mal grob 3,10 Dollar. Was ist 3,10 Dollar? 3,10 Dollar sehen wir das Level hier, wo es nicht weiterging. Bedeutet, das ist das Kursziel in dem Move, sollten wir tatsächlich hier ausbrechen. Das obere Bollinger Band tendiert höher, gibt also Raum dafür, für weitere Kurszuwechsel. Und dementsprechend ist das das Level. 3,10 Dollar seht ihr hier, nicht geschafft. Abverkauf Bemsken Süden. Bedeutet, 3,10 Dollar ist das Level, was rausgenommen werden müsste. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir, wenn Leiter wirklich davon profitiert, ne, die Leute haben weiter ein Interesse an Robinhood, es wird mehr gehandelt, Handelsvolumen, ähnlich wie wir das bei Hyperliquid ja im Endeffekt gesehen haben, dass wir im Endeffekt sowas bauen, ne, übergeordnet, eine Art sozusagen Badewanne, oder man kann sie auch Tasse nennen, und dass wir dann nochmal so einen Henkel bauen, der womöglich nochmal ein Retest dieses Level, was ja hier Widerstand war, müssten wir dann Support flippen, anlaufen, um dann im Endeffekt uns hier mit höheren Tiefs und so einer Tassen-Henkel-Formation herauszubilden, um dann im Endeffekt ein höheres, einen Ausbruch zu generieren. Kann man im Endeffekt, da würde ich tatsächlich sagen, ich lege das so an, hättest du dann ein Level 4 Dollar und 4,50 Dollar so als Kursziele. Gut. Ich sag mal, ich glaube, ich habe alle Coins von euch abgedeckt, ne? Wenn ich jetzt niemanden übersehen habe, dann sollten wir Virtuals. Okay, aber nur, weil Steve, ich guck's mir ganz kurz einmal schnell an. Hatten wir Virtuals nicht auch hier? Ja. Da war das Problem, das letzte Mal, wo ich die scheinbar angeguckt habe, habe ich gesagt, okay, ist das die Deviation und wir laufen hier höher. Wir sind dann im Endeffekt einmal grob an dieses Kursziel bei 90 Cent wieder mit minimalem Überschuss rangelaufen. Da war dann schon wieder zu viel des Guten. Und dann haben wir tatsächlich diesen Bereich, der hiervon abgeleitet war, hier mit diesem harten Abverkauf Anfang Juni wieder aufgegeben. Und seitdem ist im Endeffekt interessanterweise, und das ist immerhin das Positive, wenn Levels noch respektiert werden. Ne? Wir hatten dieses Tief hier, das war im Endeffekt 50, 51 Cent dort angelaufen. Jetzt müssen wir logischerweise abgeleitet von diesem Level es wieder schaffen, diesen Bums rauszunehmen. Dann hast du wahrscheinlich eine Chance in Richtung grob 73, 74 Cent zu laufen. Das waren immer so Zwischenhochs hier. Vor auch hier zuletzt ging es ja nicht weiter und dann kam dieser Wusch. Insofern 200-Tage-Linie plus dieses Level, das wäre irgendwo der Bereich 73, 74 Cent. Das wäre das erste Kursziel, was man im Effekt ableiten könnte, sollten wir hier rausgehen. Soweit ich das verstanden habe, ist Virtuals auch nicht gerade unwichtig bei dieser ganzen Geschichte im Zuge von Robinhood. Aber gut, Ding will Weile haben. Unter der Prämisse, dass dieses X402-Payment-Geschichten zwischen AI-Agents und Co. sollte das wirklich irgendwann mal nachhaltig Traktion gewinnen. Unter anderem Coinbase sind ja ganz große Verfechter davon. Ne? Ich kann es technisch nicht einschätzen. Ich kann nicht einschätzen, inwiefern das wirklich dann mal diese Vorstellung sich dann mal irgendwann wirklich so materialisiert, dass man im Endeffekt wirklich das neue Ding ist, sagen wir mal so. Und quasi auch ein wirklich nachhaltiges Narrativ wird. dann ist definitiv Virtuals Protokoll stark aufgestellt, weil es mehr oder weniger der Backbone ist von ganz vielen von diesen AI-Agent-Geschichten. Und dann dürften wir meiner Meinung nach auch wieder höher laufen. Virtuals haben wir selber auch im Musterportfolio. Also es ist durchaus ein Coin, wo ich sage, da sehe ich ein Narrativ, weil unter der Prämisse, dass der Bereich AI-Agents, AI irgendwann nochmal an Zug sozusagen gewinnt, dürfte meiner Meinung nach Virtuals ein Projekt sein, was davon profitiert, schlicht und einfach, weil es nicht ein Projekt ist mit einem Coin, was irgendwie eine Nische bedient, sondern im Endeffekt, weil sehr viele Sachen auf Basis von Endeffekt Virtuals gebaut werden. So, boah, ey, ganz schön spät schon. Wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde. Nier ist ähnliches Ding. Ich habe jetzt keine Zeit, mir den Chart noch wieder aufzumachen, weil dann sind wir auf einem Nu bei einer Stunde 15, einer Stunde 20. Ich muss noch eine Kursanalyse schreiben. Ich will irgendwann auch mal Mittag machen. Nier ist ja im Endeffekt was Ähnliches. Die probieren diese ganze, die haben sich ja irgendwann so in die AI-Chain umgebrandet. Wird sich halt zeigen, inwiefern sich das materialisiert. Also inwiefern, weil natürlich eine AI-Chain dann auch wieder davon abhängt, wie ist die Nutzung von AI-Agents und Co. Das alles geht ja mit im Grunde genommen in die gleiche Schublade. Und sollte das funktionieren irgendwann mal, könnte womöglich auch Nier ein Profiteur davon sein. Aber zu wissen, inwiefern wir jetzt zeitnah was sehen, es ist zumindest mal verhältnismäßig stärker. Jetzt hast du Glück, ich komme noch einmal schnell drauf. Ich hatte ja das letzte Mal, wo ich drauf geguckt habe, hier gezeigt, okay, das Level müssen wir rausnehmen. Dann haben wir hier diese Marken hier nach Norden, die haben sich auch nicht geändert. Jetzt haben wir ganz klar definiert, wir haben den oberhalb der 200-Tagen-Linie. Das ist was Positives. Das haben nicht so viele Coins, das kann man erstmal zumindest mal positiv vermerken. Bedeutet aber auch, die Zone, und die haben wir ja hier zum Monatsanfang quasi, sind wir fast runtergefallen, haben wir uns in letzter Sekunde gerettet. Bedeutet, wir wissen jetzt ganz klar, vielleicht so dürfte es richtig sein, der Bereich 1,78 bis 1,87 ist jetzt der Support-Bereich. Jetzt müssen wir logischerweise das Monatshoch flippen. Dann hast du den Bereich irgendwo 2,24, 2,25, der angelaufen wird. Key dürfte sein, dass wir im Endeffekt per Tagesschlusskurs nachhaltig wieder über grob 2,40 gehen, weil dann sehe ich eine gute Chance, 2,80 bis $3.10 wieder, einfach Level to Level gedacht. Das ist so ein bisschen das, was man vielleicht zu Nier sagen kann. Währenddessen diese 1,78 oder was, wenn die aufgegeben wird, dann hast du vermutlich schnell einen Rückfall in dieses nächste Cluster, was ja hier wichtig war, bevor dieser Run war, in Kombination mit der Aufwärtstrendlinie, wäre dann irgendwo der Bereich $1.60 Rückfallziel. Gut, in diesem Sinn, dann gucken wir doch mal, wie gesagt, 14.30 Uhr kommen Erzeugerpreise. Nicht wundern, dass wir die 50-Tage-Linie, die ist halt starker Widerstand bei Bitcoin. Ne? Die kann nicht einfach mir nichts, dir nichts rausgenommen werden. Gerade wenn das Volumen so verhalten ist. Das ist etwas problematisch, um es mal so zu sagen. Ja, ein Daumen hoch würde mich immer freuen. Kommentar würde mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, wir drücken mal die Daumen, dass Erzeugerpreise gut reinkommen. Das vor allen Dingen auch, ich habe gestern 2,5-3 Stunden Kevin Warsh zugehört bei seiner Senatsanhörung. Das geht heute im Repräsentantenhaus weiter. Mal gucken, ob da noch ein paar Fragen kommen, die ihn so ein bisschen aus der Deckung locken. Weil die auch ein bisschen kritisch bezüglich, was wollen sie jetzt eigentlich machen mit dieser ganzen Geschichte, dass Herr Trump sich da persönlich bereichert und so, da müssen wir irgendwie mal gegen angehen, weil die SEC macht das ja nicht, weil er da hat er seine Leute installiert und insofern ist das nicht ein Risiko für Anleger generell, wenn sie mehr oder weniger vom eigenen Präsidenten gescammt werden. Ein, zwei demokratische Senatoren hatten das im Endeffekt so durchblicken lassen, der eine hat sogar direkt formuliert. Insofern da mal gucken, was da heute noch kommt, falls da noch interessante Sachen auch gerade zu Krypto kommen oder auch wie die Fed aktuell womöglich auch gerade dann, weil die Erzeugerpreise dann ja auch raus sind, da wird da mit Sicherheit auch zu gefragt werden, dann womöglich, ob man ihm da was entlockt bezüglich der Positionierung von der Fed im Endeffekt, was Geld- und Zinspolitik angeht, in den nächsten Monaten. In diesem Sinn, habt noch einen schönen Arbeits- und Handelstag und wie auch immer, heute letzter Tag, schönes Wetter. In Berlin morgen, ab morgen und übermorgen soll es dann wieder etwas schlechter und regnischer werden. Insofern, ansonsten, wenn es langweilig ist, auch einfach rausgehen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr zugehört habt, dass ihr hier wart. Und dann würde ich sagen, hört man sich am oder sieht man sich entweder Sonntag bei mir im Livestream, Montag dann wieder mit Johannes und mir im Invest. Und dann gucken wir mal, was die Woche alles im Endeffekt den Kursen so gegeben oder nicht gegeben hat.